Heute sind Fotos allgegenwärtig. Das liegt einfach daran, weil es nicht mehr notwendig ist, zu fotografieren, das dann irgendwo wegzubringen. Die Bilder werden entwickelt, sondern man hat das ganz, ganz schnell. Vielleicht haben aber auch einige von denen, die heute Morgen da sind, zu Hause noch so Bücher mit Fotos drin. Fotoalben nannte man das. Und dann ging es darum, dass man ganz genau überlegen musste, was fotografiert man denn da überhaupt? Also ich erinnere mich an die Zeit noch. Ich glaube, ich habe sogar noch so eine schöne Spiegelreflexkamera zu Hause, aber schon seit was ich 20 Jahren nicht mehr benutzt, weil das natürlich alles viel zu kompliziert ist. Ja, und was hat man denn so fotografiert vorher, als man das ganz genau auswählen musste? In den meisten Fällen waren das so die Höhepunkte des Lebens. Also vor allem ja Urlaub. Da fährt man einmal weg und mit der ganzen Familie hat man richtig viel Spaß zusammen. Oder sonst waren es meistens Familienfeiern oder Hochzeiten oder irgendetwas Schönes war es meistens, was man fotografiert hat. Den Alltag seltener. Also was da ganz normal an Putzarbeit anlag oder wo man einkaufen gegangen ist oder so, warum soll man das fotografieren? Oder vielleicht, wo die Kinder beim Hausaufgaben machen sind? Ja, vielleicht irgendwann schon einmal, aber eigentlich nicht so sehr. Ich glaube, bei uns ist es im geistlichen Leben genauso. Also ich erinnere mich ja auch lieber, wenn ich an die Vergangenheit denke und ich bin jetzt schon ein paar Jahre lang Christ und ich erinnere mich lieber an die tollen Erlebnisse mit Gott. An das, wo ich da außerordentliche Gebetserhörungen gehabt habe, zum Beispiel. Oder wo ich mit für Menschen gebetet habe und Gott ein Wunder getan hat und sie gesund geworden sind. Oder sonst irgendwie etwas. Und unser Leben mit Jesus besteht ja auch zum Teil zumindest aus solchen Höhepunkten. Aber zum Teil eben auch aus schwierigen Situationen. Und gerade um diese schwierigen Situationen geht es ja heute Morgen. Um das, was in der Bibel Anfechtung oder Versuchung genannt wird. Also eigentlich handhabe ich es da ganz gerne wie im Vater Unser. Und bewahre uns also vor dem, also führe uns nicht in Versuchung, sondern bewahre uns vor dem Bösen, heißt es da ja. Also das ist regelmäßig meine Bitte, weil mit Versuchung möchte ich nach Möglichkeit nichts zu tun haben. Weil ich weiß, die kann eben auch schief gehen. Häufig ist das ja auch solch eine Sache bei gerade denjenigen, die vielleicht heute Morgen da sind, die noch relativ jung im Glauben stehen, die erst vor wenigen Monaten oder Jahren zu Jesus gefunden haben. Da erlebe ich, dass häufig Menschen, die so jung im Glauben stehen, besonders stark sich dessen bewusst sind, dass sie ja in einem Kampf stehen. In einem Kampf gegen ja Versagen, eben nicht das zu tun, was jetzt zu tun dran wäre. Manchmal, wenn wir schon viele Jahre Christ sind, dann kann es sein, dass wir uns daran gewöhnen. Dann ist das irgendwie so, die Versuchung, das ist eher so das, mit dem wir wenig zu tun haben. Also, was weiß ich, der Mörder zum Beispiel. Und jetzt kann ich ja ehrlich zugeben, also die letzten paar Monate habe ich keinen ermordet. Ja, ne? Also gut, davor auch nicht, ne? Um das nur sicherzustellen. Aber das allein macht mich ja nicht zu einem sündlosen Menschen, oder? Aber manchmal kann das passieren, dass wir in unserer Selbstwahrnehmung und manchmal auch in dem, was wir nach außen tragen, den Eindruck erwecken, mit Sünde, so ist das ja, was die Bibel das nennt, mit Sünde haben in erster Linie die anderen zu tun. Die, die da draußen sind, außerhalb der Gemeinde, weil eigentlich sind wir doch ganz gut. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem älteren Mann in einer Gemeinde, nicht hier, weit entfernt. Und wir kamen auch darauf zu sprechen und dann sagte er mir, Michael, ich habe schon seit 2 Jahren nicht gesündigt. Ja, das fand ich ja wirklich sehr erstaunlich, weil ich mich gleich schlecht gefühlt habe, denn ich habe mir gedacht, oh, das kann ich leider nicht sagen von mir, wobei ich es durchaus erstrebenswert empfinde. Also wir müssen wahrnehmen, egal wie fromm wir sind, egal wie lange wir schon Christ sind, wir werden immer wieder mit Versuchung zu tun haben. Das ist leider so. Und es ist gut, dass wir sie als solche erkennen. Wer die Versuchung nicht mehr erkennt, wer in diesem Gedanken ist, ich habe ja schon seit ewigen Zeiten nichts mehr Falsches gemacht, häufig ist es so, dass wir nicht mehr sensibel genug sind für die Nähe Gottes. Denn in der Nähe Gottes, da wird uns immer wieder neu aufgedeckt, was in unserem Leben eben noch nicht in Ordnung ist. Oder wo wir dabei sind, etwas zu tun, was Jesus eben gar nicht gerne hat. Und er will uns ja bewahren davor, dass wir irgendwelche Fehler machen. Denn schauen wir, der Mensch, der am ehesten von sich in Anspruch nehmen konnte, sündlos zu sein, das war ja Jesus. Und bei Jesus ist es so, da lesen wir doch, nachdem er in der Wüste war, 40 Tage lang gefastet hat, dann kam der Teufel hin und versuchte ihn, lesen wir da. Und Jesus war standhaft, aber immerhin, der Teufel fängt gleich an, da in der Wunde zu bohren. Na, bist du nicht hungrig? Willst du nicht aus den Steinen, die da unten sind, Brot machen? Und für mich wäre das nie eine Versuchung gewesen, denn ich könnte zum Stein befehlen, wie häufig ich wollte, der wird wahrscheinlich nie zu Brot werden. Aber Jesus als Sohn Gottes, der hätte das ja machen können. Und trotzdem erkennt er hier, da ist eine Versuchung, wo der Gegenspieler Gottes ihn zu etwas verführen will, was eben irgendwie nicht im Sinn Gottes ist. Und wenn Jesus versuchbar gewesen war, also dann müssen wir davon ausgehen, wir auch. Und wenn wir schon diese Geschichte sehen mit Jesus, wo er dann den Stein zu Brot machen soll, ja, dann müssten wir doch sagen, wenn das schon ein Problem sein kann, dann kann am Ende ja schlichtweg alles in unserem Leben Versuchung sein. Und tatsächlich ist es auch so. Denn das Gegenteil von Versuchung, naja, bedeutet, wir sind in der Nähe Jesu. Wir tun das, was Gott gerne will. Wir hören darauf, was heute dran ist. In dieser Minute, an diesem Tag, was will Jesus da? Aber auch selbst eine fromme Routine wird uns nicht vor Versuchung bewahren. Denn im Extremfall kann alles Versuchung sein, je nachdem, wie wir als Persönlichkeiten gestrickt sind. Also im Extremfall kann sogar das Beten Sünde sein. Denken wir beispielsweise an den Pharisäer und den Zöllner im Tempel, wo Jesus darüber spricht und dann ist der Zöllner da und er schlägt sich an die Brust und sagt, Gott, bin ich nicht gut. Ich habe gefastet und ich habe gespendet und ich war in der Synagoge. Boah. Und was ist dann? Und Jesus muss hinterher sagen, dieses Gebet war Versuchung und er ist reingefallen. Er ist reingestallen in Überheblichkeit, in Stolz, in alles mögliche solche Sachen. Und das war falsch. Also selbst mit Gebeten können wir sündigen, wenn wir nicht beten, wie Jesus das will. Und das gilt genauso auch meinetwegen fürs Bibellesen. Also ich möchte ja nicht, dass jemand heute nach Hause geht und sagt, heute wurde gesagt, Bibellesen kann Sünde sein, ich klappe meine Bibel zu und dann sündige ich nicht. Nein, so geht das auch nicht. Aber beispielsweise kann ich doch in der Bibel lesen, bloß um meinem Nachbarn eine auszuwischen. Wo war noch die Stelle mit faul sein? Ich gehe hin zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Und das schreibe ich gerade mal auf und schicke es dann meinem Nachbarn per WhatsApp. Dann ist die Bibel missbraucht. So sollten wir auch nicht mit der Bibel umgehen. Und dann kann Beten Sünde sein und Bibellesen Sünde sein und der ganze andere Rest ja sowieso. Und deshalb ist es ganz wichtig für uns, dass wir erkennen, dass wir versuchbar sind. Und dann schreibt der Jakobus ja sogar, wir haben es gerade in der Textlesung gehört, also ich habe da noch so den Luther-Text im Kopf, also von der Luther-Übersetzung, und der klingt ja sogar noch ein bisschen heftiger, als wir das gerade gehört haben. Da steht nämlich, dann nach Luther-Übersetzung, und freut euch, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Was ist denn das? Also ich muss sagen, ich freue mich erst einmal gar nicht, wenn ich in Anfechtung falle. Wenn da irgendetwas ist, das mich verführen will, etwas Falsches zu tun, und ich erkenne sogar noch, es ist falsch, dann freue ich mich erst einmal nicht, weil ich weiß, ich kann da eben auch fallen. Ich kann auch den Fehler machen. Und der Jakobus erklärt das ja hinterher noch. Der sagt nicht, dass wir irgendwo in Sünde fallen. Gott ist im Himmel und reibt sich die Hände. Ach, habe ich doch mal wieder gewusst, ist der Michael ein Versager? Nein, so ja glücklicherweise nicht. Aber das ist ein positiver Aspekt, denn da steht ja, dass diese Versuchung, die bewirkt bei uns Beständigkeit, Ausdauer, Festigkeit. Das heißt, wenn wir in Versuchung kommen, ist nicht nur die Gefahr, dass wir einen Fehler machen, sondern es ist ja auch die Chance darin, dass wir es richtig machen, dass wir in der Nähe Jesu bleiben. Und dann bietet diese Versuchung die Möglichkeit, dass unser Glauben stabiler wird, dass unsere Beziehung zu Jesus inniger wird. Denn ich könnte hier alle heute Morgen fragen und wäre mir der Antwort relativ sicher: Wann betet ihr intensiver? Wenn alles glatt läuft oder wenn große Probleme auftauchen? Die meisten Leute, wenn es Probleme gibt. Und ich muss zugeben, mir geht es auch so. Auch sonst bete ich, weil ich weiß, das gehört dazu und ich weiß, ich will dir auch mit Jesus sprechen. Aber wenn es irgendein Problem gibt, dann muss ich mir das gar nicht lange überlegen. Dann bete ich noch mal mehr dafür. Und das ist manchmal auch ein Weg. Gott gibt uns schwierige Situationen oder lässt sie zumindest zu. Und er möchte dabei, dass der Kontakt zu ihm inniger wird. Dass wir zu ihm fliehen, den wir ja sowieso brauchen. Und dass wir merken, Herr Jesus, hilf du mir, alleine schaffe ich es eben nicht. Und dann merken wir, und Jesus greift ein. Und häufig sind gerade solche Sachen wieder ganz tiefe, positive Erlebnisse, die wir dann mit Jesus haben. Manchmal ist es auch so, dass diese Versuchung ähnlich ist wie eine Prüfung an der Schule. Also ich unterrichte ja auch Erwachsene und manche muss ich dann auch noch immer wieder überzeugen, jetzt sind Examen, das ist eine gute Sache. Also die meisten, die studieren, empfinden es seltsamerweise nicht als gute Sache. Sondern die meisten sagen, boah, am liebsten hätten wir kein Examen. Und dann versuche ich sie zu überzeugen davon und sage, ja, wenn jetzt kein Examen wäre, wie intensiv würdest du den ganzen Lehrstoff dir noch mal anschauen? Ja, und dann ist meistens ein, naja, gut, also stimmt schon. Nicht? Wenn ich jetzt weiß, ein Examen, dann mindestens ein paar Tage vorher oder Nächte. Nicht? Also dann ordentlich noch mal lernen und das alles noch mal in den Kopf reinhauen. Und dann würde ich sagen, ja, das ist der eigentliche Zweck für die Prüfung. Von mir aus, wenn du ordentlich lernen würdest, könnten wir die Prüfung auch sein lassen. Aber sie dient dazu, dass wir uns damit intensiver auseinandersetzen, uns dessen bewusst werden, bei einem Stoffprüfungsstoff an der Uni beispielsweise. Es dient auch dazu, um uns zu zeigen, was wir denn realistisch wirklich wissen. Denn ich kenne manche Studenten, die haben den Eindruck, ich weiß das alles. Und dann fallen sie bei dem Examen durch. Und zwar ohne, dass ich mich bemühe. Also allein durch das, was sie selbst geleistet haben oder eben nicht geleistet haben. Es gibt auch Menschen, und dazu gehören wir manchmal eben auch, die haben eine verschobene Wirklichkeitsauffassung von sich selbst und von ihrer Umgebung. Und dann schickt Gott manchmal eine Versuchung, um zu sehen, ja, wie sieht es denn jetzt wirklich aus mit deinem geistlichen Leben? Wie sieht es wirklich aus mit deiner Nächstenliebe? Oder wie sieht es wirklich aus mit deiner Geduld? Oder wie sieht es wirklich aus mit, und jetzt könnte irgendetwas anderes kommen. Und das ist ja ein Zeichen der Liebe Gottes. Denn er möchte uns zeigen, da ist noch ein Defizit und da solltest du noch was dran arbeiten. Oder da will ich gerne noch in deinem Leben etwas dran arbeiten. Und ich glaube, das ist der Grund, warum der Jakobus sagt, freut euch, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Nicht, weil es schön ist, wenn wir versagen, aber manchmal ist selbst das Versagen notwendig, um uns deutlich zu zeigen, wer sind wir denn eigentlich? Leben wir in einem Traumbild oder haben wir ein realistisches Bild von uns? Und dass wir dann nicht in der Versagen bleiben, sondern uns an Jesus orientieren und dann wieder ein Stückchen wachsen, wieder ein bisschen weiterkommen, ihm entgegen. Ich glaube, das ist eigentlich die Absicht, die darin steckt. Jetzt kommt noch die seltsame Aussage in Jakobus 1, da steht, und wenn ihr versucht werdet, sagt nicht, dass ihr von Gott versucht werdet. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und jetzt stellen wir uns die Frage, ja, aber wie ist denn das im Vaterunser? Warum bitten wir dann, führe uns nicht in Versuchung, wenn da steht bei Jakobus, Gott tut das doch gar nicht. Ja, jetzt gibt es einige theologische Konstrukte dafür. Also ein beliebtes Konstrukt, und es könnte wahr sein, ist, dass nicht Gott versucht, aber er ähnlich wie bei Hiob den Teufel mal machen lässt. Aber es irgendwie dann doch gebraucht. Ein Konstrukt. Ein anderes, mir eher naheliegendes Konstrukt ist, manchmal lässt uns Gott in schwierige Situationen gehen. Bei ihm ist es aber die positive Absicht, dass wir das bestehen und uns freuen. Ah, mit Jesus geschafft. Oder dass er uns vor Augen führt, wo unsere Defizite sind, damit wir die nicht aus dem Blick verlieren. Hingegen der Gegenspieler Gottes, der Teufel, der bringt uns in schwierige Situationen, um uns von Gott wegzuziehen, um unser Leben kaputt zu machen. Der möchte, dass wir versagen. Allerdings, wenn ich in einer schwierigen Lebenssituation bin, erkenne ich von vornherein nicht immer, ist das jetzt dafür da, damit ich erkenne, was ich richtig mache, oder ist es dafür da, dass ich von Gott weggehe? Und deshalb unsere Reaktion in einer Versuchung, sofern wir sie erkennen, die müsste gleich sein. Die müsste nämlich sein, wir sagen, nein, das mache ich nicht. Oder das denke ich nicht. Oder das sage ich nicht. Denn egal, ob es jetzt vom Teufel oder von Gott ist, das Einzige, was wir tun sollen, nah an Jesus zu bleiben, denn dann kann uns relativ wenig passieren. Ich möchte euch an der Stelle gerne einen Text aus dem Alten Testament vorlesen. Und zwar ist da eine der ganz bekannten Versuchungsgeschichten des Alten Testaments. Da geht es um den König David. Wir lesen im 2. Samuel 11 ab Vers 1. Und es geschah im folgenden Jahr, zu der Zeit, da die Könige zum Kampf ausziehen, da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel, und sie schlugen die Ammoniter nieder und belagerten Rabba. David aber blieb in Jerusalem. Und es geschah, als David zur Abendzeit von seinem Lager aufstand und auf dem Dach des königlichen Hauses herumwandelte, da sah er vom Dach aus eine Frau sich baden. Und die Frau war von sehr schönem Aussehen. Und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau. Und er sprach, ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethiters? Und David sandte Boten hin und ließ sie holen. Und sie kam zu ihm und er lag bei ihr, denn sie hatte gerade sich von ihrer Unreinigkeit gereinigt. Und sie kehrte wieder zurück in ihr Haus. Da sandte David zu Joab hin und ließ ihm sagen, sende mir Uriah, den Hethiter. Und Joab sandte Uriah zu David. Ja, dann geht es noch ein ganzes Stückchen weiter. Aber ich glaube, diese Geschichte ist vielen Bibellesern durchaus bekannt. Und hier handelt es sich um eine klassische Versuchung, ganz offensichtlich. Und ich habe den Eindruck, dass hier ein wichtiger Punkt ist, wir immer, also wenn wir gerade nicht in einer Versuchung sind, befinden wir uns immer vor einer nächsten potenziellen Versuchung. Und wir können schon etwas machen, bevor wir in die Versuchung kommen. Jeder wahrscheinlich kennt sich so ein bisschen selbst, weiß auch, wo er selbst oder sie selbst ihre eigenen Schwachpunkte hat, da wo so man selbst angegriffen werden kann. Also der eine tendiert vielleicht zu übler Nachrede. Sobald man ein Gerücht hört, dann trägt man das auch gerne weiter. Der andere spinnt gerne Intrigen, der andere ist halt anfällig für Neid oder was weiß ich. Und wenn wir wissen, wo wir anfällig sind, ist es gut, dass wir nach Möglichkeit Situationen meiden, in denen wir angefochten werden können. Also ganz einfach gesagt, wer Probleme mit Alkohol hat, sollte sich nicht zu häufig mit seinen Freunden in der Kneipe treffen. Das kann man dann zu Hause machen, dann vielleicht eher Kaffee trinken. Man sollte auch nicht so viel Bier nach Hause bringen. Wenn man Probleme mit dem Alkohol hat, dann ist das erstmal zu Hause, wird das meistens auch getrunken. Oder wenn man Probleme hat mit der üblen Nachrede, weil man eben gerne so über alles tratscht, sollte man vielleicht manche Kaffeekränzchen meiden. Und dann sagen, lieber für die Zeit zu Hause bleiben und beten. Also das heißt, wenn ich weiß, ich habe irgendein Problem mit irgendeiner Art von Versuchung, ist es gut, nach Möglichkeit sich nicht in eine Situation zu begeben, in der man versucht werden kann. Und das wäre ja beim David genauso. Also erstmal ist da diese nette Beschreibung, da steht dann, als es gerade wieder Zeit war, dass die Könige in den Krieg gezogen sind. Wo ich mir denke, ja, was ist das denn für eine Zeit? Also es gibt Zeit zum Ernten und Zeit zum Sehen, beziehungsweise umgekehrt, nicht? Also Sehen, Ernten. Und dann gibt es die Zeit so, jetzt ist Krieg dran. So klingt das ja fast. Aber egal wie es war, eigentlich hätte David doch jetzt mit seiner Armee da, das ist im heutigen Jordanien, gerade vor der Stadt Amman, da war das Rabba, und da hätte er doch eigentlich sein sollen. Stattdessen merken wir, der liebe David ist zu Hause in seinem Palast, lässt es sich gut sein, und wann steht er da auf? So gegen Abend. Gegen Abend erhebt er sich von seinem Lager, geht nach draußen, die stressigen Regierungsgeschäfte erledigen. Nee, nichts mit Regierungsgeschäften. Er ist draußen auf seiner Terrasse und schaut sich um. Und eigentlich sollte er gar nicht da sein. Er sollte im Büro sein als Regierungschef oder bei seiner Armee sein oder sonst irgendwo. Aber er ist ja am falschen Ort. Darüber hinaus ist es auch nicht so, wo er da oben ist, fängt er nun intensiv an zu beten. Also wäre auch eine Möglichkeit. Macht er ebenfalls nicht. Also manches Mal ist, wir können uns vorbereiten. Wir können uns vorbereiten, indem, solange es uns gut geht, wir die Verbindung zu Jesus eng halten. Also das heißt, wenn wir unsere Beziehung zu Jesus pflegen, im Gebet, im Bibellesen, in Gemeinschaft mit anderen Christen, dann sind wir besser vorbereitet für eine Versuchung. Und wenn wir dann auch noch das tun, was Jesus uns vor die Füße gelegt hat, dann auch. Also sagt nicht auch das schöne deutsche Sprichwort, Müßiggang ist aller Laster Anfang? Das meint doch genau dasselbe. Das meint, wenn du nicht das tust, was du eigentlich tun solltest, ist die Gefahr relativ groß, dass du hinterher Sachen tust, die du besser nicht tun solltest. Und genauso ist bei David auch. Und deshalb zuerst einmal versuchen, die Beziehung zu Gott zu stärken, gerade wenn es uns gut geht, gerade wenn wir nicht in einer Situation der Versuchung drin sind. Und dann ist die nächste Stufe. Jetzt kommt die Versuchung. Der David sieht da oben von seinem Palast unten in den Innenhof hinein. Ich frage mich immer wieder, warum hat die Frau auch so gebadet, dass man sie hat sehen können? Aber gut, es war so. Scheinbar rechnete sie nicht damit. Auf jeden Fall, der David sieht sie und jetzt kommt die Versuchung. Er hätte jetzt auch was sich umdrehen können und sagen, ja, da schaue ich nicht hin. Also nicht, weil es so schrecklich ist, sondern weil ich weiß, ich habe mit Frauen ein Problem. Das hatte der David ja nicht. Der hatte ja schon mehrere Frauen zu dem Zeitpunkt und hier hatte er offensichtlich ein Problem. Sondern, wie scheint das zu sein, der sagt dann, hol mir mal das Fernglas her. Ach, das muss ich noch mal genauer sehen. Was? Oh, die sieht ja toll aus. Dina, lauf mal runter, wer ist das? Und dann nicht nur, geh mal hin und hol, sondern hol sie noch. Und dann unterhält er sich nicht nur nett, die Bibel beschreibt das ja. Sie will das jetzt nicht ausschweifend beschreiben. Und dann steht, er legte sich zu ihr. Also, wenn er sich nur zu ihr gelegt hätte, wäre sie wahrscheinlich kaum schwanger geworden. Und das war sie ja später. Also, das heißt, das ging noch ein bisschen weiter. Er holt da seinen Diener, er hat gar kein schlechtes Gewissen. Hey, was ist mit dem David, der sich für die Sache Gottes einsetzt? Der, der empört ist, weil der Goliath Gott verspottet. Wo ist dieser David geblieben? Und dann merken wir, das kann selbst einem David passieren. Und wenn es einem David passieren kann, dann kann das uns eben auch passieren. Das heißt, wir sehen das, was uns versucht. Wir haben den falschen Gedanken im Kopf, das Falsche zu tun. Und ehe wir uns versehen, sagen wir nicht nein, sondern wir machen weiter. Und hier ist es bei Sünde fast immer so, bei Versuchung. Wenn man sich erstmal einlässt auf die Diskussion mit der Versuchung, haben wir als Christen schon verloren. Dasselbe war doch bei der Eva auch, als sie da der Schlange begegnet ist. Und dann fing sie an zu sagen, schau dir doch die Frucht an, ist die nicht toll? Und wenn du davon isst, wird es dir gut gehen. Ja, hier hätte die Schlange sagen, nicht Schlange, hätte Eva sagen müssen, tschüss Schlange, ich weiß, Gott ist zuverlässig, glaube ich dir nicht. Aber sie lässt sich ein auf diesen Dialog und plötzlich verändert sich ihre Position und sie geht stückweise darauf ein. Und genauso ist es auch, wenn wir in Versuchung kommen. Häufig, wenn wir in Versuchung kommen, wir probieren das gut zu reden. So schlimm ist das doch nicht. Oder das machen doch alle. Oder ach, Gott ist doch nicht so missgünstig. Oder was weiß ich. Wir versuchen, Sachen gut zu reden, von denen wir eigentlich innen drin durch den Heiligen Geist wissen, das ist falsch. Und das Väter der David wusste das auch. Aber wo ist die Gefahr? Umso mehr wir uns das vor Augen führen, was eigentlich von Gott verboten ist, wie hier der Ehebruch. Oder bei Eva diese Frucht. Oder bei jemand anderes irgendwas anderes. Umso mehr wir uns das vor Augen führen, umso mehr finden wir gute Gründe, das doch zu tun, von dem wir wissen, was falsch ist. Der Martin Luther hat das einmal so formuliert, da hat er gesagt, der Verstand des Menschen ist eine Hure. Was er damit meint ist, wenn du nur lange genug nachdenkst, findest du für die schwerste Sünde auch noch irgendeine billige Erklärung. Bei Blaise Pascal in sein Lettres Provinciales, da schreibt er ein Beispiel, wie das in seiner Zeit bei den Jesuiten in Frankreich gewesen war. Und da führt er ein Beispiel auf, wie ein kluger jesuitischer Beichtvater aus Spanien, wie der seinen Herrn berät. Dieser Herr hatte nämlich im Zorn einen Diener, der seine Kleidung falsch hingelegt hat, erschlagen. Und jetzt hat er ein bisschen schlechtes Gewissen, geht zu seinem Beichtvater und fragt ihn dann ja, ist das jetzt, was mache ich denn? Und dieser Beichtvater ist ein guter Kerl, der weiß, wie man das so macht mit den Herrschern. Dann sagt er, was war denn jetzt? Also dieser Diener, der hat dich doch beleidigt durch das, was er getan hat. Ja, genau, der hat mich beleidigt, deshalb habe ich ja so reagiert. Ja, das heißt, der hat ja dich in deiner Seele getroffen, nicht? Ja, genau. Ja, und als du ihn totgeschlagen hast, das war doch ein guter Christ, oder? Ja, und du hast doch nur ihn körperlich geschädigt, nicht? Und jetzt ist er ja in der Ewigkeit. Also insofern, seine Sünde war viel schlimmer als deine. Du kannst dich gut fühlen. Ach, ich weiß nicht, ob manche auch gern solch einen Beichtvater hätten, nicht? Also machst du irgendwelchen Unsinn und dann findest du noch einen, der dir sogar noch eine fromme Erklärung gibt dafür, dass du gar nicht gesündigt hast. Und dann merken wir, genau so kommt das, wenn wir den Gedanken nachgehen, wenn von dem, wo wir eigentlich ganz klar wissen, Jesus will das nicht, und wir überlegen nur lange genug, und am Ende wird es dazu kommen, egal welche Sünde, wir werden eine gute Ausrede dafür finden. Und falls ihr keine findet, ihr könnt zu mir kommen, ich kann euch welche nennen. Für alles, also für alles. Kreativ genug, vielleicht, ich hoffe, ich bin nicht dann dafür und finde noch irgendeinen guten Grund, aber das ist natürlich falsch. Und deshalb gleich zu Anfang, wenn die Versuchung kommt, zu Jesus zu kommen, sagen, Herr Jesus, gib du mir die Kraft, dass ich Nein sage. Und dann mit Jesus Nein sage zu der Versuchung. Und da haben wir noch eine Chance. Sobald wir anfangen, uns da mehr mit zu beschäftigen, darauf zu schauen und selbst zu entschuldigen, dann ist die Sünde schon fast getan. So wie Jakobus ja sagt, da sagt doch, wenn die Versuchung empfangen hat, dann gebiert sie die Sünde. Ah ja, genau. Sobald wir es auch weiterlaufen lassen, ist das so wie ein Kind, das gezeugt wird. Ja, wenn es erstmal gezeugt ist, dann wächst es auch heran und dann wird es geboren. Und deshalb davon sollen wir die Finger lassen. Naja, und wenn wir dann doch gesündigt haben, dann passiert es häufig genau wie bei David. Wir kennen die Geschichte. Um die Sünde zu vertuschen, begeht er neue Sünde. Um die Sünde zu vertuschen, geht er auf Distanz zu Gott. Er will mit Gott nichts mehr zu tun haben. Das ist ja klar. Wenn wir etwas falsch machen in den Augen Gottes, dann scheuen wir häufig die Nähe Gottes, weil uns dann umso deutlicher wird, dass wir ja falsch liegen. Aber genau das ist das Verkehrte. Wir müssen direkt danach umkehren. Wir müssen uns zeigen lassen, ich habe hier falsch gehandelt. Ja, das ist eine Niederlage. Aber die Niederlage wird nur schlimmer, umso länger wir liegen bleiben. Erstmal kann es kommen, um die Sünde zu vertuschen, wie bei David kommen noch viel schlimmere Sünden dazu. Bei David der Verrat seines Freundes, der Mord, angeordnete Mord, vertuschte Mord an diesem Bekannten, an seinem Mitarbeiter, da dem Uriah, das wurde ja alles nur noch viel schlimmer. Und am Ende muss der Nathan kommen, ihn zur Ordnung rufen. Und das ist ja eine der Größen Davids. Er erkennt seine Schuld, er kommt zu Gott, ist total zerknirscht. Und er weiß, das ist ganz falsch, was ich gemacht habe. Ganz schlimm gewesen. Und eigentlich, Jesus will das. Er will uns nicht erniedrigen, sondern er will, dass wir einsehen, was falsch ist, weil nur dann kann es Veränderung geben. Nur dann kann es Vergebung geben. Und ja, wenn wir Christen sind, dann ist uns die Sünde vergeben, dass wir seine Gottes Kinder sind. Aber wir tun ja immer noch wieder Sünde. Und dann ist es gut, die nicht zu vertuschen und klein zu reden, sondern wenn es mal passiert ist, zu Jesus zu kommen und ihn zu bitten und dann zu erfahren, wie er uns wieder von Sünde befreit. Und wie er uns wieder die Perspektive öffnet. Und wie wir hoffentlich aus dem, was wir falsch gemacht haben, lernen können, dass wir das nächste Mal, wenn dieselbe Versuchung kommt oder eine andere, dass wir nicht denselben Fehler machen. Dass wir das nächste Mal standhaft sind. Und das nächste Mal sagen, so, und jetzt halte ich an Jesus fest. Und ich mache das nicht, obwohl es scheinbar Spaß macht. Obwohl es irgendwie mir gut tut, diese Sünde zu tun. Obwohl eben der Teufel eigentlich mir vor Augen malen will, das ist doch alles nicht so schlimm. Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist schlimm. Hätten wir nicht gesündigt, hätte Jesus nicht sterben müssen am Kreuz. Das ist aus der Sicht Gottes schlimm. Aber glücklicherweise wissen wir um einen Gott, der nicht nur bösartig alles aufschreibt, was wir Böses tun, sondern der uns die Chance gibt, diese Sünde zu bekennen und dann Vergebung zu bekommen. Und das ist doch eine ganz wunderbare Nachricht, die wir dabei haben. Und das gehört auch mit zur Versuchung dazu. Also, wenn wir uns heute Morgen mit Versuchung beschäftigt haben, dann ging es erstens darum, wir alle als Christen stehen in der Gefahr, mit Versuchung zu tun zu haben. Auch diejenigen, die schon 30 oder 40 Jahre Christ sind. Und uns kann zweitens alles versuchen. Alles kann uns dahin führen, dass wir weg von Jesus gehen. Deshalb brauchen wir diese innige Verbindung zu ihm. Und wenn wir in Versuchung fallen, dann habe ich hier drei Stufen versucht vor Augen zu stellen. Vor der Versuchung ist es wichtig, unser geistliches Leben zu pflegen. Dass, wenn wir in der Situation sind, wir deutlich die Stimme Gottes oder die Stimme des Heiligen Geistes hören und merken, jetzt ist es dran, Nein zu sagen. Wenn die Versuchung kommt, ist es ganz wichtig, möglich, sich nicht in lange innere Diskussionen zu verstricken und gute Gründe dafür zu finden, dass das, was Gott nicht will, eigentlich dann doch gut sei, sondern zu sagen, nein, ich mache das nicht. Und wenn dann jemand doch in Versuchung gefallen ist, ist es wichtig, nicht liegen zu bleiben, sondern wieder zu Gott zu kommen und ihn um Vergebung zu bitten, weil er gerne bereit ist, demjenigen, der das einsieht, auch Vergebung zuzusprechen. An der Stelle bete ich noch kurz um den Segen Gottes in dieser Hinsicht. Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass du uns ganz realistisch kennst. Du weißt, wo unsere Stärken und Schwächen liegen. Du willst uns manchmal das auch deutlich vor Augen führen. Wenn es nicht nötig ist, möchte ich dich bitten, dass du uns verschonst mit Versuchung. Und wenn es doch dran ist, dass du uns Stärke gibst, treu zu bleiben. Hilf du, dass unsere Verbindung zu dir immer intensiver wird, dass wir immer deutlicher hören und verstehen, was heute dran ist und was morgen dran ist zu tun, dass wir nicht nur in eine Routine hineinkommen, eine geistliche Routine, sondern diese lebendige Verbindung zu dir haben. Bereite du uns vor auf die nächste Versuchung und gib du uns die Kraft, Nein zu sagen. Bewahre du uns davor, Dinge zurechtzubiegen, nur damit sie für unseren Sinn klappen. Und gib du uns dann die Weisheit und die Demut, zu dir zu kommen, um Vergebung zu bitten, wenn wir dann einmal doch gesündigt haben. Danke, dass du während all dem bei uns bist, auch in der kommenden Woche, und du schon weißt, was da auf uns zukommen wird, und da willst du uns beistehen, innerlich und äußerlich. Danke dafür. Amen.